Die Kultur selbst ist das Unerträgliche, stellte Theodor W. Adorno fest. Gemeinsam mit Max Horkheimer beschrieb er am Ende des Zweiten Weltkriegs und im Bewusstsein der unerträglichen Gräuel des Holocausts die fundamentale Dialektik der Aufklärung, die, je stärker sie, die Aufklärung, sich durchsetzt, desto stärker in ihr Gegenteil umschlage. Letztlich sei es vor allem den Intellektuellen möglich, sich in einem Münchhausen-Kunststück dem gesellschaftlichen Verblendungszusammenhang zu entheben, der in den westlich-kapitalistischen Demokratien jeden Gedanken, jede kulturelle Äußerung einer wahren Logik unterwerfe. Folglich zwinge, so die beiden zentralen Vertreter der Frankfurter Schule, Zitat, die rastlose Selbstzerstörung der Aufklärung, das Denken dazu, sich auch die letzte Arglosigkeit gegenüber den Gewohnheiten und Richtungen des Zeitgeistes zu verbieten. Das Misstrauen und der Zweifel gegenüber der totalen Stereotypie der verwalteten Welt werden in Adornos Denken selbst total. Es gibt nichts Harmloses mehr, schreibt er 1944 im ersten Teil der Minima Moralia. Und nur die reflektierte Konfrontation mit der Unerträglichkeit des gesamten Gesellschaftssystems berge die Möglichkeit, die Ahnung einer anderen, besseren Welt zu entwickeln. Eine Möglichkeit dieser reflektierten Konfrontation mit dem Unerträglichen sieht Adorno in der modernen Literatur, beispielsweise bei Kafka oder Beckett, deren absurde, verstörende Texte den scheinbaren Sinn des kulturellen Alltags zum Verschwinden bringen. In seiner Volte gegen die engagierte Literatur eines Brecht, eines Sartre, die diesen Sinn nur auf andere Weise zu reproduzieren versuchten, schreibt Adorno: Kunst heißt nicht Alternativen pointieren, sondern durch nichts anderes als ihre Gestalt dem Weltlauf widerstehen, der den Menschen immerzu die Pistole auf die Brust setzt. Dieser künstlerische oder literarische Versuch, gerade durch die Verweigerung ein Besseres erahnen zu lassen, wird bei Adorno allerdings immer als ernsthafte Angelegenheit gedacht. In diesem Sinne bleibt er ganz einer bürgerlichen und hochkulturellen Moral verbunden, die sich gerade in der Abgrenzung gegen komische und ironische Lebens- und Verhaltensweisen konstituierte. Sie belieben zu scherzen, hieß es in diesem Fall. Mit dem Holocaust scheint final jede humortaugliche Leichtigkeit aus der Weltgeschichte getilgt zu sein. Mit dem Verdikt, Humor selbst ist albern, lächerlich geworden, noch die Witze der Beschädigten sind beschädigt, verabschiedet Adorno 1961 den Humor und seine Witze als eine intellektuelle Überlebensstrategie gegen die verblendete und unerträgliche Realität. Nun ließ es sich leicht gegen Adorno argumentieren, indem man beispielsweise die historischen wie sozialen Hintergründe seiner negativen Dialektik darstellt und sie somit relativierte, wie es schon in zahlreichen Arbeiten gemacht wurde. Ich möchte jedoch in meinem Beitrag einen anderen Weg gehen, indem ich, wie auch Adorno, nicht einen spezifischen Bereich der Gesellschaft als das Unerträgliche konstruiere, wie beispielsweise etwas spezifisch Monströses, ein ekelhaftes oder eine spezifische Subkultur, sondern indem ich Kultur als Ganzes als unerträglich zu denken versuche. Zugleich will ich jedoch über Adorno und die Frankfurter Schule hinausgehen, indem ich mich einem aus Professor Adornos Perspektive missratenen Meisterseminar zuwende, das gleichsam mit Adorno die Kultur als das Unerträgliche versteht, sich jedoch gegen Adorno vor allem ihren Spaß mit dem Unerträglichen macht. Im Zentrum meiner Ausführungen steht das monatlich erscheinende Satiremagazin Titanic, das als Sprachrohr der sogenannten neuen Frankfurter Schule und zugleich auch als bundesdeutsche Satireinstanz gilt. Es liegen jedoch bislang nahezu keine literatur- oder kulturwissenschaftlichen Analysen dieser wichtigen Institution der deutschen Kulturkritik vor, was ich mit meinem Beitrag unter anderem zu ändern versuche. Zwangsläufig werde ich dabei von einem stark erweiterten Literaturbegriff ausgehen müssen, da sich in der Titanic neben verschiedenen literarischen Genres vor allem auch journalistische und intermediale Beiträge wie beispielsweise Cartoons oder Textbildcollagen finden. In meinem Vortrag werde ich mich zunächst den Satiren über das Unerträgliche zuwenden und Ihnen hierzu kurz die neue Frankfurter Schule und die Rolle der Titanic innerhalb dieser Richtung vorstellen. Anschließend werde ich die Strategien und die Aporien der Titanic im Umgang mit der unerträglichen Kultur analysieren. Schließlich werde ich mich noch leider kurz nur der Frage zuwenden, inwiefern die Satiren der Titanic selbst zum Unerträglichen werden. Als 1981 ein Titel für eine Gemeinschaftsausstellung der Zeichner und Autoren Robert Gernhardt, Hans Draxler und F.K. Wächter gesucht wird, entscheidet man sich für den Titel Neue Frankfurter Schule, häufig auch abgekürzt als NFS. Unter diesem Etikett firmiert seither ein Zusammenschluss von Autoren und Zeichnern, der in den vergangenen etwa 50 Jahren den bundesdeutschen Diskurs über Satire und Komik geprägt hat. NFS-Autor Eckart Henscheid bestimmt die neue Frankfurter Schule 1985 in Abgrenzung von der eben gehörten Frankfurter Schule. Zitat: Denn zwar handelte es sich bei der alten Frankfurter Schule um ostentativ seriöse und meist professorale Herrschaften schwergewichtigen Gehalts, indessen die NFS eher mit dem leichten, spielerischen, komischen und nicht partout wissenschaftlichen zu tun hat. Kurzum, es geht um eine ganz überwiegend heute in Frankfurt lebende und operierende Zeichner- und Autorengruppe, die sich wesentlich schon ab 1962 im Zeichen des alten Pardon-Satire-Blatts zusammenfand, die seit 1979 das Nachfolgejournal Titanic gemeinsam betreute und auch sonst nicht eben faul ist im Produzieren von Cartoonbüchern, Satire-Anthologien, Romanen, Drehbüchern und Filmen. Konkret, es handelt sich um die Zeichner und Autoren Clodwig Poth, Hans Draxler, Robert Gernhardt, F.E. Bernstein, Wächter, Knorr und Eilert. Es handelt sich ferner um ihre Eleven und Nachwuchsleute und schließlich der Verfasser dieser Zeilen, also Eckart Henscheid, gehört wohl auch dazu. Zunächst etabliert ab 1962 also die Zeitschrift Pardon den spezifischen Duktus der NFS, dem ein verkrampfter Kampf für eine bessere Welt immer schon ein Witz ist. Und als es Ende der 1970er Jahre zu Auseinandersetzungen mit dem Verleger Hans A. Nickel kommt, entsteht 1979 das von Gernhardt, Knorr, Poth, Draxler und Wächter gegründete endgültige Satiremagazin Titanic. Heute erscheint die Titanic monatlich und ist mit einer Druckauflage von 99.760 Exemplaren, zumindest offiziell, hinter dem früheren DDR-Satiremagazin Eulenspiegel, das wiederum eine Auflage von über 130.000 Exemplaren hat, die zweitgrößte Satirezeitschrift Deutschlands. Die Titanic hat in ihrer 30-jährigen Geschichte eine große Entwicklung vollzogen. Ihre letzten großen Veränderungen erfuhr sie im Oktober 2008, als die Redaktion sich umstrukturierte und unter anderem der Chefredakteursposten von Thomas Gseller, übrigens gebürtiger Essener, ja, wir als Essener haben auch Witzemacher hervorgebracht, wenn man so möchte, wiederum an Leo Fischer weitergegeben wurde. Daher sollen die Titanic-Ausgaben aus der ersten Hälfte von 2008 zum Gegenstand der folgenden Analysen werden. Ausgehend von der Annahme, dass sich nach 3 Jahren mit dem Chefredakteur Thomas Gseller eine relativ stabile Struktur der Titanic-Hefte herausgebildet hatte. In ihrer radikalen Auseinandersetzung mit der Gegenwartskultur nutzt die Titanic zahlreiche subversive und vor allem dekonstruktivistische Strategien, indem sie herrschende Sprechweisen, normalisierte Regelsysteme, kulturelle Semantiken oder Personen und Themen des öffentlichen Lebens parodiert, ironisiert oder aus ihren üblichen Diskursen heraus dekontextualisiert und indem sie Formen des sprachlichen Nonsens oder absurde Welten oder Charaktere erfindet und produziert. Konkret werden diese dekonstruktiven Formen verwirklicht mit Hilfe von Text-Bild-Kombinationen, der satirischen Adaption von klassischen Magazinrubriken, der Sammlung lustiger Anekdoten sowie von Parodien auf journalistische, politische, juridische, ökonomische, künstlerische und wissenschaftliche Formen. Also das ist jetzt mal alles zusammengefasst, das ist ein Riesenkosmos. Ich werde es nachher in einzelnen Sparten, wenn man so möchte, mal aufdröseln. In all diesen Spielarten zeigt sich ein spezifischer Stil, der in unterschiedlicher Weise mit Mitteln der Ironie, Parodie, Übertreibung, Verkomplizierung, Diskurskombinatorik, Simplifizierung, Dekontextualisierung und Resignifizierung arbeitet. Die Text-Bild-Kombinationen zeigen sich beispielsweise paradigmatisch auf den Covern der Titanic, die es teilweise zu großer öffentlicher Aufmerksamkeit gebracht haben. So bringen Uwe Becker und Stefan Gärtner im Juni 2008 zwei verschiedene österreichische Diskurse überraschend zusammen, nämlich die in Österreich und der Schweiz ausgetragene Fußball-Europameisterschaft und den Inzeststraftäter Josef Fritzl, indem sie ihn auf dem Cover mit einer Mütze in Österreichfarben abbilden, verbunden mit dem Text »Höchststrafe für den Horroroper, Fritzl wird EM-Maskottchen«. Neben dem Cover finden sich noch zahlreiche andere Formen von Text-Bild-Collagen im Heft, wie beispielsweise die Reihe »Die Wirklichkeit mit Fleisch nachempfunden« von Rüdi Widmer. Als Paradoxien der Ästhetik bezeichnet Arno Lücke seine ausgewählten Porträts von 12 von ihm als unattraktiv bewerteten Ästhetikprofessoren, darunter Basun Brock und Peter Sloterdijk. Ich hoffe, man kann das so halbwegs erkennen und zumindest erahnen. Zu den Text-Bild-Kombinationen gehören selbstverständlich auch Cartoons. In den 6 Heften der ersten Jahreshälfte 2008 zählen dazu als monatlich erscheinende Reihen die mit Sprechblasen versehenen autoreflexiven Zeichnungen Eugen Egners. Man sieht hier den Arzt, der fragt, wie lange haben Sie das Problem mit der Sprechblase denn schon? Oben sehen wir dann die leere Sprechblase und darunter eine kleinere und da heißt es, seit ich diese Mütze trage. Daneben gibt es dann immer noch die abstrusen Zeichnungen Ernst Karls, die immer wieder einem Thema gewidmete Rubrik »Hier lacht der Betrachter«, zum Beispiel über Nichtraucher, sowie ab Ausgabe April 2008 die deftige Porträtfolge »Wix-Vorlage für die gebildeten Stände«, in der beispielsweise Annette von Droste-Hülshoff oder Oscar Wilde in pornografischen Posen abgebildet werden, gezeichnet jeweils. Das erspare ich Ihnen jetzt. Die Titanic adaptiert und ironisiert zudem die üblichen Rubriken eines journalistischen Magazins. Dazu zählt bereits das Inhaltsverzeichnis, in dem bekannte Journalisten wie Matthias Matusek, Prominente wie der damals jüngst als Steuerhinterzieher entlarvte Klaus Zumwinkel oder fiktive Personen wie die Pimmel von der letzten Bank als Autoren benannt werden und das Impressum, das in Verkehrung von Axel Springers Bilddiktum noch immer mit dem Satz des Titanic-Gründers Ludwig Poth überschrieben ist, die endgültige Teilung Deutschlands, das ist unser Auftrag. Die bekannteste Rubrik der Titanic ist allerdings in inverser Abgrenzung von den üblichen Leserbriefen die Briefe an die Leser, die inzwischen bereits selbst zum Klassiker geworden sind und im Sinne einer verschleierten kollektiven Autorschaft produziert werden. So wird beispielsweise auf dieser Seite der Autor Benjamin von Stuckrad-Bache, den wir hier nachempfunden haben, der inzwischen für den Springer Verlag arbeitet, mit seinen eigenen früheren Invektiven gegen dieses Meinungsimperium konfrontiert und schließlich unter Hinweis auf seine frühere Drogensucht abgekanzelt. Zitat, so lautet es im Brief, der da unten abgedruckt ist, und was den Gestank im Hause Springer angeht, dank des schlechten Zustands ihrer Stucki Nasenschleimhaut wird der Ihnen bestimmt gar nicht mehr auffallen. Zur Meisterschaft gebracht hat die Titanic zudem die Produktion des sprachlichen Nonsens und die Sammlung lustiger Anekdoten. Peter Köhler, der selbst im Umfeld der NFS literarisch und journalistisch aktiv ist, bestimmte in seiner Dissertation zum Thema Nonsens diesen Begriff wie folgt. Nonsens ist komisch, tendenzlos, textintern ausgerichtet und weicht von empirischen Tatsachen, logischen Gesetzen bzw. Vorschriften und sprachlichen Regeln ab. Ein genuines Titanic-Produkt in diesem Nonsens-Sinne ist die von Benjamin Schiffner und Martin Sonneborn eingerichtete Rubrik Partner Titanic, die aus einigen variierten Elementen wie dem Fotorätsel, hier haben wir zum Beispiel das, damals war Horst Köhler noch Bundespräsident und dann wurden immer besonders abstruse Fotos von ihm genommen und entsprechend mit, also hier sagt er zum Beispiel, diese Wüste ist echt groß und unten drunter steht dann, wow, was für ein oberfinaler Präsikappes drängt da wohl gerade wieder mal aus der ranghöchsten Nummer 1 Birne von unserem ganzen Land raus, voll in die unendliche Wüste nah. Und dann bekommt man mal wieder ein paar Alternativen, die man da ankreuzen kann, mit Köhler on the road. Es gibt die Rubrik nie gedruckte Nachrufe, die sich allerdings natürlich immer auf noch lebende Personen beziehen, die sozusagen schon als tot dargestellt werden. Interessante Wendung. Wir haben unschöne Fundstücke. Wir haben die Rubrik unterschätzte Politiker. Die sollte ursprünglich korrupte Politiker heißen, aber die Rechtsberaterin, dazu später mehr, der Titanic, hat gesagt, da kriegen wir bestimmt Klagen. Und ich finde eigentlich unterschätzte Politiker noch viel knuffiger. Das ist jetzt eine Frau der rechten NPD. Üblicherweise geht es da um CDU und SPD-Hinterbänkler natürlich, die da abgebildet werden. Wir haben einen Kleinanzeigenteil und so weiter. Und all das erinnert sehr stark an die Nonsens-Rubrik, die legendäre Nonsens-Rubrik Welt im Spiegel aus der Pardon. In der Rubrik vom Fachmann für Kenner werden von Titanic-Redakteuren und vor allen Dingen auch Lesern gesammelte Anekdoten aufgereiht. Beispielsweise jene Anekdote der Leserin Anna-Christine Kramer. Ortsfremde, wenn ihr eure Oma im Altersheim in Stuttgart besuchen möchtet und auf der B10 von Esslingen kommt, Deponie Einöd ist die falsche Abfahrt. Es ist erst die nächste. Den quantitativ größten Anteil am Heft haben jedoch jenseits der verschiedenen bereits benannten Reihen Parodien und Satiren auf eine breite Palette von üblichen Magazinrubriken und journalistischen Formen. Die meisten Parodien beziehen sich auf Rubriken der Zeitung und Servicemagazine, auf Reportagen, Ratgeberartikel, Society-Berichte, den Wissenschaftsjournalismus und den Enthüllungsjournalismus. Daneben widmet sich die Titanic vor allem der Parodie von feuilletonistischen und literarischen Genres sowie von Medienformaten. Dazu zählt beispielsweise die Parodie der Frankfurter Anthologie der FAZ in Form einer Offenbacher Anthologie, in der beispielsweise der Autor Michael Lenz, das ist natürlich gefaked, eigentlich schreibt diese Kolumne Thomas Gseller, der das inzwischen auch als Buch herausgebracht hat, aber hier schreibt virtuell der Autor Michael Lenz, glaube ich, Bachmann-Preisträger, einen gefakten Kommentar zu dem Gericht Weltenraum und so weiter der fiktiven Autorin Amelie Berischer-Schmöll. Man kann sich ja mal diesen Klassiker deutschsprachiger Lyrik kurz mal anschauen. Und rechts wird dann sozusagen der Hymnus der FAZ-Besprechung nachgeahmt, aber natürlich völlig verhunepiepelt. Wir haben dann auch den Fake von Kinderbüchern, zum Beispiel hier einen schönen Buchtitel, Ich mach dich Krankenhaus, sagte der Bär von Janosch. Wir haben natürlich auch Fakes der Fernsehkritik, Lebenserinnerungen, Reiseberichte oder beispielsweise von Internet-Communities. Es gab hier zum Beispiel eine Doppelseite, einen Titanic-Reading-Room und innerhalb dieses Titanic-Reading-Rooms beteiligt sich auch Herr Karasek. Herr Karasek schreibt, die Leserfrage, sie gehört für mich zu den unbeantwortbaren, weil nie gestellten Fragen dieses Romans. Moment, dieses Hefts, shit, egal. Gut finde ich das alles wie immer natürlich trotzdem Rechnung an bei. Ja, so geht die Titanic dann mit dem Fach der Literaturprofessoren um. Schließlich werden auch Dokumente aus politischen, juridischen und ökonomischen Diskursen parodiert oder gefaked. So wird eine fiktive Erklärung der Kinderrechte in die Welt gesetzt. Ah, die habe ich jetzt nicht aufgenommen. In der es zum Beispiel unter Artikel 155 unter Punkt 4 heißt, Kinder, die Kardinal Sterzinski in die Quere kommen, sind ja wohl selber schuld. Sowie deutsche Dokumente abgedruckt, beispielsweise ein realer und ironisch kommentierter Werbebrief des Marketingchefs von Quelle. Oder, das habe ich jetzt als Beispiel, der gefakte interne Brief- und Mailwechsel der CSU, nachdem sie bei den Landtagswahlen über 10% der Stimmen verloren hatten, in denen sich auch Angela Merkel mit einer Mail an den damaligen Parteivorsitzenden der CSU einschaltet. Und da heißt es, lieber Erwin Huber, über Jahrzehnte hinweg hielten Sie Italien mit Vetternwirtschaft, Schutzgelderpressung und maßgefertigten Schuhen aus Beton fest im Griff, die italienischen Christdemokraten. Dann waren Sie plötzlich weg. Denken Sie bitte bei Gelegenheit an das Schicksal dieser Partei. Mit besorgten Grüßen, Angela Merkel. Soweit also zu den Strategien. Man sieht die Vielfalt, man sieht den Versuch, mit, wenn man so möchte, mit dem kulturellen Unbill, dem Unerträglichen umzugehen. Wobei man immer noch fragen könnte, wie unerträglich ist das alles. Wir kommen zum Punkt Aporien des Satiremagazins Titanic. Während die Hefte der Titanic im Untersuchungszeitraum somit zu großen Teilen aus sowohl festen als auch variablen Elementen bestehen, die mit ihren parodistischen, ironischen und satirischen Verfahren einen dekonstruktivistischen Diskurs der Subversion vorantreiben, enthält das Magazin zugleich auch einige Rubriken und Elemente, in die sich eine konstruktive Tradition der Aufklärung und der Kritik einsortieren ließe. Zudem wird der dekonstruktive Gestus des Heftes nur bedingt auch auf die Titanic selbst, ihre Redakteure und deren Kompetenz in der Bewertung politischer Prozesse, medialer Diskurse und vor allem von Formen der Satire angewandt. Vielmehr muss sich die Titanic, damit sie ihre ökonomische Unabhängigkeit bewahren kann, als Marke inszenieren und von anderen Formen der Satire, wie beispielsweise auch dem Kabarett oder Formen der Comedy, absetzen. Strukturell ähnlich wie bei Adorno, bei dem der aufs Unerträgliche hin reflektierende Intellektuelle in gewissem Sinne die Möglichkeit eines Besseren erahnt, erscheint die Titanic selbst mit ihren Redakteuren als ein, wenngleich selbstironisch funktionierender, Fels der Erkenntnis, um den herum der Kot der Gegenwartskultur schwappt. So erscheint die Titanic beispielsweise als aufklärerische Instanz der Humorkritik, die primär in der Rubrik Hans Menz Humorkritik geleistet wird. Während anfangs Gernhardt und Henscheid den sogenannten Menz-Ton vorgaben, schreiben heute vor allem Redakteure, Ex-Redakteure und wechselnde Autoren unter dem Pseudonym Hans Menz, dessen Antlitz im Untersuchungszeitraum interessanterweise mit Hilfe eines dann mit einem wachsenden Vollbart interessanterweise versehenen, also nichts ist der Titanic heilig, Porträt, Sie haben es erkannt, Adornos dargestellt wird. Zugleich porträtiert sich die Titanic beispielsweise mit der, inszeniert sich die Titanic beispielsweise mit der sogenannten Walter-Böhlich-Kolumne als kulturkritisches Organ, das gegen die Zumutungen der Politik und der Medien eine Position des Besseren, des Wissens einnimmt, die zwar inhaltlich letztlich unbestimmt bleibt, von deren erhobener Warte aus jedoch die unerträgliche Kultur trefflich verdammt werden kann. Tatsächlich können sich die Titanic-Redakteure und Autoren aus ganz materiellen Gründen radikalere und spielerische Veröffentlichungen erlauben als andere Magazine und Zeitungen. Stefan Gärtner, ein ehemaliger Redakteur der Titanic, erläutert die außergewöhnliche rechtliche und ökonomische Situation der Titanic. Die Titanic muss keine Rücksicht nehmen auf Anzeigenkunden, weil sie praktisch keine hat. Sie finanziert sich zu großen Teilen aus dem Verkauf und zu kleinen Teilen aus ihrer Merchandising-Abteilung. Zudem haben die Heftgründer eine Sperrminorität von 25,1%. Der Verlag kann also gegen die Redaktion keine Entscheidung treffen, was zum Beispiel redaktionelle Eingriffe oder Entlassungen betrifft. Großverlage wie Gruner und Jahr, die mal ein Interesse am Blatt bekundet haben, haben sich vor diesem Hintergrund direkt wieder zurückgezogen. Neben ihren verschiedenen polemischen, verspielten oder ironischen Formen der Sprach- und Kulturkritik enthält die Titanic daher zwangsläufig auch Formen der Eigenwerbung und Selbstreferenzialität, die ebenfalls zu ihrer Etablierung als Satireinstanz beitragen. So finden sich beispielsweise in jeder Ausgabe die Titanic-Kleinanzeigen, in denen auf Lesungen, Bücher und Ausstellungen von Titanic-Mitarbeitern hingewiesen wird. Natürlich wird in jeder Ausgabe auch für ein Titanic-Abonnement geworben, sowie für einzelne Merchandise-Artikel, wie die skurrile Titanic-Uhr. Ich habe die jetzt leider nicht dabei, das ist sehr lustig. Die Zeiger laufen nämlich in sehr unterschiedliche Richtungen und die Zahlen sind natürlich durcheinander gewürfelt. Dabei scheuen sich die Titanic-Redakteure nicht, sich selbst in ironischer Weise zu inszenieren, indem sie sich beispielsweise, hier haben wir rechts Chefredakteur Thomas Gseller als Gsellor und der Cheflayouter Thomas Hintner als Hintni in Pokémon-Kostüme montieren lassen und dabei äußerst unvorteilhaft aussehen. Es wurde auch mal eine Unterwäschekampagne ironisiert und dann saß da die ganze Titanic-Redaktion in Feinripp-Unterwäsche rum. Also das machen sie dann auch regelmäßig. Diese Form der Selbstironie ist jedoch höchst kompatibel mit der Corporate Identity der Titanic, zu der auch die Selbstverpflichtung zu radikaler Kritik, Ironisierung, Parodie und Dekontextualisierung aller gesellschaftlichen Semantiken gehört, weil eben niemand anderes in ähnlich virtuoser Weise, so die Grundannahme, diese künstlerisch-journalistische Arbeit betreiben könne. Dabei setzen sich die Autoren der Titanic von anderen Künstlern, die dem satirischen Diskurs zugeschlagen werden, ab, um eine solitäre Position zu besetzen, die zugleich dazu beiträgt, dass sie ihre materielle Basis sichern kann. In diesem Sinne lassen sich verschiedene Distinktionsbewegungen der Titanic beispielsweise gegen das politische Kabarett, da gibt es dann eine schwere Polemik gegen den Kabarettisten Dieter Hildebrand, beschreiben, gegen die Volkskomik, da geht es dann gegen Heinz Erhardt und Willy Milowitsch und deren Massenkompatibilität in vielfacher Form gegen die heutige Comedy, insbesondere im Fernsehen, und auch natürlich gegen die sogenannte DDR-Satire, gegen den großen Konkurrenten Eulenspiegel. Alle aufklärerischen Formen der Kritik oder Selbstreferenzialität, die von der Marke Titanic, das endgültige Satiremagazin, ausgehen, konstruieren die Titanic somit auch als souveränes Subjekt. Damit macht sich die Titanic als Institution jedoch auch zu einem potenziellen Gegenstand von Parodien, Fakes und Kritik und verfängt sich somit in einer Aporie, die sich zugleich, wenn mir mehr Zeit zur Verfügung stände, wir reichen ja jetzt fast schon an die geplante Kaffeepause heran, also habe ja später angefangen, von daher. Also wenn mir noch mehr Zeit zur Verfügung stünde, könnte man diese Aporien auch auf drei anderen Feldern zeigen, zum Beispiel auf dem Feld Genderkonstruktion und Sexismus, auf dem Feld sprachlich-nationalistischer Antinationalismus oder auf dem Feld des sogenannten NFS-Sippenschutzes, wo es tatsächlich auf dem literarischen Feld um Machtkämpfe geht, an denen sich die Titanic beteiligt. Das kann ich nicht weiter ausführen. Ich komme zu meinem letzten Punkt, Satire als das unerträgliche Debatten um das Satiremagazin Titanic. Ich habe Ihnen gezeigt, mit welchen vielfältigen Strategien die Titanic gegen die unerträgliche Gegenwartskultur ankämpft und in welchen Aporien sie sich dabei mitunter verfängt. Zum Abschluss möchte ich kurz den Spieß rumdrehen und thematisieren, dass die Satiren der Titanic, indem sie die Grenzen des Sagbaren austarieren, beziehungsweise genauer gesagt verschieben, auch selbst immer wieder als unerträglich rubriziert werden. So belegen die zahlreichen Rechtsprozesse gegen die literarischen und visuellen Beiträge der Titanic eine Wirkung, die über den rein künstlerischen Diskurs hinausstrahlt. Stefan Gärtner hat dokumentiert, dass die Titanic alleine in den ersten 20 Jahren ihres Bestehens über 30 Strafverfahren aushalten musste, in deren Folge sie etwa 70.000 Euro, ich habe es mal umgerechnet in Euro, an Straf- und Schmerzensgeldern zahlen musste. Zusätzlich beliefen sich die Anwalts- und Justizkosten noch einmal auf 100.000 Euro, was für so ein Magazin, ein kleines Magazin, letztlich natürlich ein immenser Batzen ist. Inzwischen gibt es über 50 Gerichtsverfahren und sogar 35 verbotene Ausgaben. Allerdings ist es signifikant, dass die Texte und die Formulierungen der Titanic immer weniger beklagt werden. Mittlerweile zielen die Kläger eher auf die Cover und die Textbildcollagen. Es ist ganz spannend, wie da die Gewichtung Literatur versus Bilder respektive Cover sich da eigentlich in der Zeit verschoben hat. Ich habe das nicht noch genauer ausgeführt, aber das könnte man, glaube ich, ganz gut zeigen. Die letzten herausragenden Titanic-Skandale wurden dementsprechend von zwei Covern ausgelöst. Im Juli 2006 treibt der Problembär Bruno, so firmierte er durch die Zeitungen, sein Unwesen in bayerischen Wäldern und der Freistaat Bayern diskutierte, ob man ihn erschießen dürfe oder nicht. Zugleich dilettierte Kurt Beck erfolglos als Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei. Die Titanic fügte beide Themen zusammen und titelte mit Becks Konterfei »Problembär außer Rand und Band knallt die Bestie ab«. Kurt Beck klagte erfolgreich gegen dieses Titelbild, das allerdings gerade dadurch eine weite Verbreitung erfuhr und die Titanic zudem zur Reihe Bussi Beck inspirierte, in der Beck nun mit der Comicfigur Bussi Bär gekreuzt wurde und tölpelhaft durch so manches weitere Heft taperte. Zudem kann man vielleicht noch ergänzen, er trat dann auch ein paar Monate später zurück und auch das hat ihn sozusagen nicht geschützt, also es war auf ganzer Linie nicht erfolgreich. Noch größeres Aufsehen erregte auf dem medialen Höhepunkt des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche das Heft vom April 2010, auf dessen Cover, so der inzwischen neue Chefredakteur Leo Fischer, ein Priester voll Inbrunst seinem Herrn die Füße säubert. Der Deutsche Presserat erhielt etwa 200 Klagen auf Erteilung einer Rüge. Nur der Nachdruck der sogenannten Mohammed-Karikaturen und die Bebilderung der Berichte zur Duisburger Love Parade-Katastrophe in den Boulevardmedien lösten in Deutschland bislang mehr Beschwerden beim Deutschen Presserat aus. Zudem entlud sich der Zorn verschiedener Kampagnen konservativer Medien in zahlreichen Drohungen, unter anderem auch Morddrohungen gegen die Titanic-Redakteure. Wie schrieb Kurt Tucholsky 1919 in seinem berühmten Text über die Satire, Zitat, die echte Satire ist blutreinigend und wer gesundes Blut hat, der hat auch einen gesunden Teint. Die echte Satire, so ließe sich vor dem Hintergrund unserer Tagung, unseres Kulturfestivals ergänzen, wird in ihrer Konfrontation mit dem Unerträglichen selbst zum Unerträglichen und zeigt die Beschädigung jener, die das Verlachen des Grauens schon nicht mehr ertragen können. Das, Herr Adorno, ist bei allen Aporien der Satiren nicht albern, nicht lächerlich. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf unsere Diskussion, sofern es dafür noch Zeit bleibt.
Ja, bleibt sicher noch ein paar Minuten.